Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Gulliman.
Deutschschweiz, Baden, Elsass, Liechtenstein, Vorarlberg können Gemeinsamkeiten im alemannischen Raum die Landesgrenzen überwinden. Das ist das Thema unseres Podcasts von heute. Ich freue mich außerordentlich, dass ich dazu zwei Persönlichkeiten dieser Region hier, wir sind in Waldshut an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, zwei Persönlichkeiten von hier begrüßen kann. Wir haben anfänglich gesagt, wir sprechen nicht alemannisch, weil ich hoffe, damit können mehr Menschen unserer Diskussion folgen, obwohl wir das sehr gut könnten. Wir haben ja immer alemannisch zusammen gesprochen. Ich begrüße dazu Rita Schwarzelius-Sutter. Du bist Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und für Heimat. Das finde ich jetzt noch wichtig in diesem Zusammenhang. Du bist Bundestagsabgeordnete von Waldshut und wir sind hier in deinem Wahlkreisbüro. Thomas Pfister, du bist, ich würde sagen, ein Paradebeispiel für die schweizerischen Eliten. In dem Sinne, du bist ehemaliger Ständerat, ehemaliger Bundesrichter, du bist Professor, du warst Oberst im Generalstab, Regierungspräsident des Kantons Aargau. Ich meine, mehr kann man wahrscheinlich nicht in der Schweiz, abgesehen mal vom Bundesrat, erreichen. Und du hast dich sehr eingesetzt für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Du warst Mitbegründer der Hochrheinkommission, beteiligt am Karlsruher Abkommen, darüber sprechen wir noch. Und jetzt zum Thema. Ich würde vorschlagen, ihr sagt zu Beginn, wie ihr eigentlich dazu steht, ob ihr euch alemannisch fühlt und wie ihr das selbst erlebt. Ich sage dann selbst noch was dazu. Rita, kannst du dich dazu äußern?
Ich bin hier in der Region geboren und aufgewachsen. Ich habe das nie als eine Grenze empfunden zwischen unseren beiden Ländern, sondern bin quasi täglich zum Brot kaufen über die Grenze. Es ist meine Heimat insofern. Und natürlich ist die gemeinsame Sprache, anders wie bei anderen angrenzenden Ländern, kein Hindernis. Wir sprechen die gleiche Sprache. Wir haben Freundschaften und es ist eine gewachsene Tradition auch hier in Waldshut zum Beispiel speziell. Wir haben die Kilbi. Die Kilbi heißt auch in der Schweiz Kilbi, also Jahrmarkt für Hochdeutsche. Und das Schöne an der Kilbi ist eigentlich, obwohl es von der Geschichte her ist, dass die Schweizer die Stadt belagert haben und die Waldshuter den letzten Schafsbock quasi gemästet haben, auf die Mauer gestellt haben, um zu zeigen, ihr könnt noch lange uns belagern. Es ist jedes Jahr ein Fest, wo Schweizer Trachtenträgerinnen und Träger hierher kommen und es einfach ein gutes, gemeinsames Miteinander ist und wo ich schon auch erlebe, selber auch als Trachtenträgerin, Mitglied von Alt-Waldshut, dass es über die Phasen der unterschiedlichen Epochen sowas wie eine Verbundenheit gibt. Und wenn es an sowas ist, wie an der Waldshuter Kilbi, dass man sich trifft, dass man sich begegnet, dass man sich austauscht und dass man sich gut versteht und auch Freude miteinander hat. Und ich glaube, das macht es nochmal deutlich, es ist auch ein gemeinsamer Kulturraum. Auch wenn das alemannisch auf meiner Seite etwas anders klingt als auf der anderen Seite des Rheins.
Thomas, wie stehst du zu dieser Geschichte?
Ja, selbstverständlich positiv. Ich bin aufgewachsen im Aargau und der Aargau ist der Grenzkanton par excellence, schon in der Schweiz. Das ist, wir sagen etwas pompös, vielleicht das große Land zwischen Rhein und Voralpen. Wenn man aus der Deutschschweiz, aus vielen Teilen der Deutschschweiz in die Bundeshauptstadt reisen will, nach Bern reisen will, dann muss man durch den Aargau hindurch, das erlebst du auch permanent. Oder man kommt aus Bern nur durch den Aargau wieder heim. Selbst die Tessiner können praktisch nur durch den Aargau verkehren. Diese Mittellage in der Deutschschweiz mit ein paar Dörfern darum herum, wie Zürich, Basel, Bern und Luzern und so weiter, das ist aber nur zwei Drittel oder drei Viertel. Und ein Viertel der aargauischen Grenze ist die Rheingrenze. Die ist im Übrigen auch die einzige derartige Außengrenze der EU, die Deutschland zu verwalten hat. Nun ist diese Rheingrenze, die ist letztlich künstlich. Sie ist auch sehr jung, das wissen viele Leute nicht. Sie ist eigentlich entstanden erst durch die Eroberung des Aargaus, durch die Eidgenossen 1415, und zwar nur im östlichen Teil. Im westlichen Teil ist die Rheingrenze erst 1797, 1801 entstanden, als eben Vorderösterreich aufgehoben wurde. Das ist auch noch eine jüngere Grenze. Ich will damit sagen, die Grenze ist eigentlich unnatürlich, das Leben geht darüber hinweg. Wir haben vor allem intensive wirtschaftliche Beziehungen. Es sind über 10.000 Personen, die täglich in den Aargau zur Arbeit kommen. Das ist entscheidend. Also es bestehen enge Beziehungen, sie sind wieder enger, aber eigentlich erst seit den 90er Jahren. Die Wunden des Weltkrieges, die haben weit über 45 hinausgewirkt. Ich erinnere mich gut, als ich als frisch gewählter Regierungsratmitglied der Kantonsregierung in den drei aargauischen Rheinbezirken die EWR-Vorlage vertreten musste. Das war der steinigste Boden, den man sich vorstellen kann.
Das ist der europäische Wirtschaftsraum, ja. Die Anbindung der Schweiz multilateral mit den anderen EWR-Staaten an den europäischen Binnenmarkt, richtig, abgelehnt 1992.
Und zwar mit 2/3 Mehrheiten gerade hier am Rhein. Also es brauchte sehr viel Arbeit, bis man hier wieder Brücken bauen konnte. Auf der oberen Ebene, auf der unteren Ebene hat es in der Bevölkerung praktisch immer funktioniert. Die gleiche Feuerwehrzusammenarbeit, die gleiche Abwasserreinigungsanlage, die später dann auch die Abfallbeseitigung gemeinsam. Man hat sich arrangiert. Aber oben war ein tiefes Misstrauen. Und dass wir also etwas überwunden haben heute, das ist das Schönste.
Ähnlich aus meinen eigenen Erfahrungen, indem Sie mir berichten, als ich als Botschafter nach Berlin kam, habe ich mich von Anfang an sehr um Baden-Württemberg bemüht. Weil Baden-Württemberg ist mit Abstand das wichtigste Bundesland für die Schweiz. Wirtschaftlich ungefähr so wichtig wie ganz Frankreich. Hier liegt die EU-Außengrenze von Deutschland und unsere wichtigste Grenze zum europäischen Binnenmarkt. Und in diesem Zusammenhang ist mir nicht nur die Bedeutung der deutschen Sprache, sondern auch des Alemannischen als etwas Gemeinsames ganz klar geworden. Wenn man aber in der Schweiz und in Bern darüber spricht, da kann man zwar schon sagen, es gibt den alemannischen Raum, aber nur auf Französisch. En Suisse alémanique ist das Wort alemannisch da, sonst sagen wir Schweizerdeutsch, und alemannisch ist nicht in unserem Bewusstsein, nicht einmal so weit, dass wenn Schweiz die Grenze überschreiten, dann glauben sie, müssen sie ihr Hochdeutsch sprechen und stellen dann langsam fest, sie könnten eigentlich weiterhin alemannisch sprechen. Aber in Bern selbst gibt es gewisse Abneigung. Oder Zurückhaltung, nicht Abneigung, Zurückhaltung. Ich habe mich auch um die Gemeinsamkeit im europäischen Sprachraum bemüht, so quasi mit dem Wort Germanophonie. Und beim Staatsbesuch Bundespräsidentin Calmiret geht an mir vorbei und sagt aus dem Mundwinkel: Monsieur Bultimann, votre Germanophonie, c'est l'horreur, und geht weiter. Dass man in Bern und in der offiziellen Politik munter an der Frankophonie teilnimmt, ist selbstverständlich. Vom Moment, und du hast es vorher gesagt, mit dem Zweiten Weltkrieg, die Öffnung gegenüber Deutschland ist immer noch historisch belastet. Und ich glaube, mit dem Alemannischen hat man eine Möglichkeit, du hast gesagt, ja, es ist jung, die Grenze, historisch. Historische Gemeinsamkeit bis hin zum, ja, Herzogtum Schwaben ab dem 9. Jahrhundert, eigentlich bis 1500, Bistum Konstanz, der Einfluss der Reformation von Zwingli, des Humanismus von Basel. Man hat auch, du hast es gesagt, mit den Grenzgängern. Die Baden-Württemberg schickt 55.000 Grenzgänger in die Schweiz. Und das ist engstens verflochten. Und ich meine, die verschiedenen auch Verkehrsanbindungen, insbesondere im Raum Basel, schaffen eigentlich eine Verbindung. Und trotzdem gibt es auch viel Trennendes. Die Grenze ist, in Basel funktioniert das gut, hier im Hochrhein, naja, da gibt es den Flughafen, darüber haben wir wieder lange gestritten. Und ich verstehe die regionale Haltung in Baden gegenüber einer Arroganz von Zürich über Jahrzehnten, die sich nicht eigentlich auf Augenhöhe um eine Lösung bemühen wollten. Und Trennung der Pandemie, hier war Grenze plötzlich geschlossen. Und jetzt haben wir das Problem des Rahmenabkommens. Die EU-Außengrenze läuft hier durch. Also man hat Verbindendes und Trennendes. Und ja, was machen wir jetzt damit? Habt ihr schöne Ideen?
Ja, vielleicht nochmal. Es gab mal eine Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn. Das hieß das verfreundete Nachbarland. Also das verfreundete Nachbarland. Und das macht es vielleicht nochmal ganz deutlich. Die Sprache als solches, dass wir uns verstehen. Und wie ist das in der Geschichte? Auch durch wann wurde dann vielleicht das Eis etwas aufgebrochen? Ja. Aber für viele ist es so ähnlich wie für uns Alemannen aus der Region, aus der Raumschaft, wenn wir nach Norddeutschland gehen oder wenn Norddeutsche zu uns kommen, die sprechen noch schneller. Für Schweizer ist es oftmals und Schweizerinnen so, dass die Deutsche dann auch aus der Region schneller sprechen. Das ist ein bisschen Unbehagen. Das ist auf der sprachlichen Seite durch den Austausch, auch durch die vielen Grenzgänger, die da arbeiten, ihre Kolleginnen und Kolleginnen haben, glaube ich, dass es im Laufe der Zeit eine gewisse Basis gibt, dass man sich besser austauschen kann. Du hast es angesprochen, die Grenze war auf einmal so im Bewusstsein durch die Corona-Pandemie. Zäune, Beton, Poller, dicht. Ja, die Grenze war wirklich dicht, bis auf wenige Grenzübergänge. Und da war vielleicht schon ein Moment, wo man gespürt hat, das darf so nicht sein. Der Schengen-Raum als solches ist ein Gewinn auch für unsere Region, auch für diese Grenzregion. Und insgesamt ist Schengen eigentlich der Gewinn auch für Europa, um ein gutes Miteinander zu pflegen und die Möglichkeit überhaupt zu schaffen. Jetzt kommen wir zu den Punkten, wie ist das manchmal, wenn die dann so verfreundet sind, die beiden Länder? Es gibt wie bei jeder Nachbarschaft natürlich Dinge, der eine hat ein größeres Auto, also ist vielleicht so ähnlich wie schneller sprechen, mag man nicht so gern. Man hat so Klischees und Ressentiments, die sich vielleicht aber im näheren Miteinander dann auch eigentlich auflösen. Und dann gibt es natürlich harte Themen, da muss man miteinander eine Basis finden, wie man sich austauscht. Das mag der Flughafen sein, das mag das Atomendlager sein. Aber jetzt haben wir gerade eine Zeit, wo wir mitten eigentlich in Europa einen Angriffskrieg haben, wo vielleicht auch so ein Moment da ist, wo sich Menschen überlegen, wie müssen wir zusammenhalten? Und nochmal deutlicher wird, wie wichtig Europa ist. Und dass wir eigentlich manchmal an so, ja, kleinen Zwisten, dann so Blänkeleien, nicht scheitern dürfen, sondern dass wir eigentlich darauf achten, was ist wirklich wichtig für die Zukunft auch, für die Zukunft von jungen Menschen hier in dieser Raumschaft, auch Perspektiven zu sehen, wo man miteinander arbeitet, wie man sich weiterentwickelt, wo die eine rüberkommen zum Essen und die andere fahren rüber in die Schweiz zum Skifahren und sich einfach vielleicht auch nochmal näher austauschen kann. In der Vorbereitung auf heute bin ich auf einen Autor gestoßen, der wohl sowas wie ein Knigge für Deutsche in der Schweiz geschrieben hat. Und fand ich dann ganz treffend, wenn ein Deutscher in die Schweiz geht und geht ins Restaurant und sagt, Grüezi, ich kriege Bier. Womit natürlich schon die ganze Situation verfahren ist. Sondern das ist halt vielleicht auch so ein bisschen über, wie spricht man. Die Deutschen sind dann sehr mit der Tür, vielleicht fallen wir manchmal mit der Tür ins Haus. Und dann gibt es wieder sprachliche Besonderheiten, wie am Tisch im Restaurant, bleib jetzt mal beim Essen, weil das ja oftmals die unkomplizierte Zusammenkünfte sind, wenn es heißt, sind Sie bedient? Wenn wir in Deutschland jemanden fragen, sind Sie bedient, würde man sagen, heißt das, reicht es Ihnen jetzt? Also nicht im Sinne, haben Sie genügend zu essen, sondern jetzt ist gut, jetzt reicht es Ihnen wirklich. Und da ist es ein ganz freundlicher Umgang. Und das macht manchmal das aus, die Nuance zu erkennen, wie man es einbettet. Also nochmal abschließend, ich glaube, wir sind wirklich ein verfreundetes Nachbarland. Und es ist ähnlich wie in jeder Nachbarschaft. Aber in einer Zeit wie der jetzigen ist es wichtig, dass wir alle Möglichkeiten, insbesondere uns auf so Gemeinsamkeiten wie das Alemannische vielleicht bewusst werden, uns auch pflegen, damit wir weiterkommen, damit wir uns auch gemeinsam weiterentwickeln und auch eine Perspektive für junge Menschen auch hier anbieten können.
Thomas, du hast dich ja stark eingesetzt auch für die, sagen wir mal, Gefäße, innerhalb derer diese Zusammenarbeit vorangetrieben werden kann. Wie hast du das erlebt? Von deiner Sicht, wenn du mit diesen Ausländern zu tun hattest.
Also das hat ausgemündet dann in ein Instrumentarium, aber wir haben uns sehr bemüht, ich möchte an das, was Sie eben gesagt haben, anknüpfen, haben sehr bemüht, die Gemeinsamkeiten bewusst zu machen, beidseits. Das ist die gemeinsame Geschichte, sage immer, haben immer gesagt, die Habsburg steht im Aargau, die steht nicht im Elsass und die steht auch nicht in Vorderösterreich, sondern die steht im Aargau. Also müssen wir uns an das erinnern. Das ist eine mögliche Basis. Aber dieser alemannische Raum ist seither zerschnitten worden. Das ist so. Wir haben vor allem erlebt den Graben zwischen Frankreich und Deutschland. Und wir dürfen heute auch gerade aus schweizerischer Sicht dankbar anerkennen, dass dieser Graben durch den alemannischen Raum, das ist der tiefste Graben, den es je gab, dass dieser Graben einigermaßen nach menschlichem Ermessen überwunden wurde. Allerdings nicht ganz. Gerade im alemannischen Raum erleben wir, dass diese EU-Anbindung eben nur einen Teil betrifft. Liechtenstein und die Schweiz sind nicht EU-Mitglieder und wir müssen uns also die Frage stellen, wie organisieren wir die Zusammenarbeit, darauf spielst du an, trotz dieser EU-Außengrenze. Das ist ja, glaube ich, die Herausforderung. Wir müssen sehen, dass uns vielleicht die alemannische Identität oder die gemeinsame alemannische Geschichte und Kultur, es etwas erleichtert, diese Zusammenarbeit zu organisieren. Das ist eine Aufforderung an die Schweizer, aber auch an die Deutschen. Wir haben immer wieder etwa den Eindruck aus meinem Erleben, dass das zwar wohl noch in Baden-Württemberg und in Bayern auf Verständnis stößt, aber nördlich davon hat man keine Ahnung, wo die Schweiz ist.
Ja, wenn man das Verständnis in Baden-Württemberg hat, ist das ja eine gute Voraussetzung.
Natürlich, natürlich.
Aber ich erinnere mich daran, nach der Abstimmung 2014 über die Masseneinwanderung in der Schweiz, am Tag danach bekomme ich einen Anruf vom Büro von Ministerpräsident Kretschmann, da möchte ich mich gerne sehen. Ich sehe ihn, er kommt rein in Berlin, Bundesrat, sagt, Herr Gulliman, habe eine Frage. Wir haben 55.000 Grenzgänger aus Baden-Württemberg in der Schweiz. Können Sie mir garantieren, dass Sie in Zukunft wegen dieser Abstimmung keine Probleme haben? Da sage ich, nein, das kann ich Ihnen nicht garantieren. Dann sagt er, dann haben wir ein Problem. Da sage ich, ja, jetzt haben wir ein Problem. Es ist dann sehr knapp, konnte man das irgendwie noch lösen, aber das Problem im Prinzip bleibt. Und die Frage ist, Thomas, du hast gesagt, es gibt so etwas wie eine alemannische Identität. Ich wünschte mir, es gäbe das. Gibt es ein Wir-Gefühl?
Nein, das ist also politisch relevant, glaube ich nicht. Aber innerhalb dieser Rheintals durchaus. Also die Leute, die sich gegenseitig kennen, das durchaus. Aber darüber hinaus geht das nicht. Also eine Verbindung etwa mit den Elsässern oder mit den Tirolern ist für mich nicht politisch relevant wahrnehmbar hier. Das ist mehr fast Kuriosität. Aber dennoch das Bedürfnis, zusammenzuarbeiten. Also du hast auf die Grenzgänger angesprochen. Das heißt also, dass wir uns bewusst sein müssen, dass es das Personenfreizügigkeitsabkommen braucht, dass es die Landverkehrs- und Flugverkehrsabkommen braucht, damit wir zusammenleben können. Sie haben völlig zu Recht auf Schengen-Dublin hingewiesen. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich meine an sich, das sei eine große Stärke. Wir stimmen darüber ab, Sie haben nie darüber abgestimmt. Sie bezahlen einfach, wir stimmen darüber ab. Wir haben eine intensive Diskussion. Aber diese Diskussion ist notwendig. Ich bin froh, dass wir eine direkte Demokratie haben, gerade an der Grenze, weil der Bevölkerung damit bewusst gemacht werden kann, was es eigentlich heißt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man, wie wir das heute im Zug gesehen haben, in Massen nach Waldshut pilgern kann und dort einkaufen kann und gratis wieder zurückreisen kann. Also, das ist alles nicht selbstverständlich. Darum müssen wir uns bemühen, aber bitte beidseits. Es ist nicht nur eine schweizerische Schuld, sondern es ist eine allgemeine Verantwortung.
Ich würde jetzt nicht über Schuld sprechen, sondern ich würde auch in dem Zusammenhang sage ich, wenn wir eine gemeinsame Zukunft haben wollen, dann muss es mehr sein als eine Zweckgemeinschaft. Ja. Es muss mehr sein als eine Zweckgemeinschaft, dass Menschen in der Schweiz arbeiten können und Menschen, die gerade im medizinischen Bereich, im Pflegebereich in der Schweiz arbeiten, dann ja auch gebraucht werden. Ja. Wir bilden aus, in der Schweiz arbeiten sie. Sondern es muss vielleicht schon auf dem Weg, wie Tim Guldimann gerade gesagt hat, wie kommen wir zu einer gemeinsamen Identität? Und das ist sicherlich nochmal im Kontext, in dem wir heute erleben, wo die Probleme sehr weitgreifend sind, oftmals gar nicht national gelöst werden können, doch ein Reflex da ist, dass man meint, wenn wir national uns positionieren, dann haben wir es besser im Griff. Ich war mit der ehemaligen Botschafterin Christine Schraner-Burgner in Vilnius und wir sind gemeinsam mit den anderen Innenministern an die litauische-belarussische Grenze gefahren. Und es war ein Zaun 5 Meter hoch. Und erstens habe ich gesagt, Geld, das ist höher als in Berlin die Mauer. Und jetzt stellen wir uns erstmal vor, da wollen wir nicht mehr zurück, auch wie in der Corona-Zeit, wo wir hier Zäune gehabt haben. Aber wir kriegen es eben auch nur gemeinsam, diese Probleme gelöst, wenn wir zum Beispiel ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf den Weg bringen. Weil wir erleben doch in den vergangenen Jahren und im vergangenen Jahrzehnt, dass wir nicht, aber wirklich nicht nach vorne gekommen sind, keinen Schritt nach vorne gemacht haben, weil jeder versucht hat, jetzt sage ich es doch mal auf Alemannisch, der Pfeiffer und Zweckle zu kriegen. Also man möchte natürlich den besten Vorteil haben. Und das funktioniert nicht, weil in so einer geopolitischen Lage, glaube ich, muss man sich bewusst werden, dass es man nur gemeinsam handelt. Wie kommen wir jetzt zur Identität? Das sind solche Formate, auch hier auf kommunaler Ebene zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz, wo es um kulturelle Dinge geht, wo wir gemeinsam kulturelle neue Sachen auf den Weg bringen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Stadt Laufenburg. Mhm. Eine Stadt, 2 Länder, hat gerade vergangenes Wochenende die Laufenburger Acht eingeweiht. Man geht also über mehrere Brücken hin und her über die Grenze und man erschließt sich eigentlich eine Raumschaft, man verbindet Natur und Kultur. Das sind Wege, die man gemeinsam beschreiten kann. Und ich habe mir schon auch überlegt, was bedeutet eigentlich das auch für uns hier als Alemanni und nicht nur als Zweckgemeinschaft, wirtschaftliche Zweckgemeinschaft hier am Hochrhein durch das Scheitern des Rahmenabkommens. Wir müssen jetzt eigentlich dafür sorgen, dass wir nicht nur Formate des Austausches schaffen, sondern vielleicht auch deutsch-schweizerische Abkommen. Und es war mir ganz wichtig, in meinem Ministerium dabei zu sein, als die Bundesrätin und meine Ministerin das Deutsch-Schweizer Polizeiabkommen unterzeichnet haben. Und ich sage, das sind durchaus Möglichkeiten, das ist weniger mit den Alemannen, aber wie man gemeinsam an einem Strang zieht. Und ich bin zutiefst überzeugt, wir brauchen es mehr denn je.
Und gibt es dieses Gefühl dabei? Ich meine, der Zweck, klar, Zweckabkommen wird es immer geben, aber gibt es auch etwas Gemeinsames? Mhm. Also es gibt den schottischen Moralphilosophen Hume, der hat gesagt, je entwickelter eine Gesellschaft ist, desto größer ist die Zahl der Personen, die wir in das Wir einschließen. Wenn dieses Wir eine große Zahl ist, dann kann man sagen, das ist sehr humanistisch oder ist sehr aufgeklärt. Wenn das Wir sehr klein wird, ist es das nicht. Und die Frage ist, gibt es dieses Wir grenzüberschreitend? Und ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Thomas, empfindest du ein Wir? Jetzt nicht nur bei der Feuerwehr, sondern...
Nein, es ist ein Problem. Und ich möchte aus meiner Erfahrung war es eigentlich die Initiative der EU, der heutigen EU, der Bundesrepublik Deutschland und von Baden-Württemberg in den 90er Jahren diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit wieder aufzugreifen. Ich erinnere mich gut damals, die Kantone, auch gerade auch der Aargau, hat sofort Ja gesagt, die Hand geboten für die Interreg-Zusammenarbeit. Das war die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben. Der Aargau hat mitgemacht, bevor Bern das überhaupt gemerkt hat, dass da etwas gemacht wird. Und Bern hat sich dann nachher eingeschaltet und sogar noch Geld bewilligt, man staune. Und vorher haben das die Kantone angepackt. Also die Initiative und die Reaktion war sehr positiv. Wir haben aber dann rasch gemerkt, es braucht die Resonanz unten an der Front. Und da möchte ich aus meiner Erfahrung jetzt 2 Aspekte hervorheben. Das eine hast du bereits angetönt, das ist das Karlsruher Abkommen. Da haben sich die 5 Grenzkantone beteiligt, nicht der Bund. Die 5 Grenzkantone haben diesen Vertrag abgeschlossen. Der Bund hat uns nur vertreten und gemacht, was wir ihm mitgegeben haben, der Bundesrat. Wir waren dabei, ich war dabei halt bei dieser Unterzeichnung damals. mit dem, unter anderem dem deutschen Außenminister. Dieses Karlsruher Abkommen ermöglicht es eben gerade den Gemeinden unmittelbar über den Rhein sich die Hand zu reichen und Verträge abzuschließen. Und den Unsinn beispielsweise von Laufenburg zu überwinden. Laufenburg war eine einheitliche Stadt bis zur Helvetik. Und dort hat unter anderem, sagen wir das immer wieder, Napoleon diesen Unsinn geschaffen, die Stadt zerschnitten. Und jetzt haben wir mit dem Karlsruher Abkommen die Chance, wieder Brücken zu bauen. Und das andere, das war für uns im Aargau entscheidend, wir können auf der baden-württembergischen Seite mit Partnern verkehren, die politisch gewählt sind. Wir können mit dem Landkreis verkehren. Der Landrat ist gewählt vom Kreistag. Wir können mit den Kreistagsabgeordneten verkehren. Das sind gewählte Persönlichkeiten. Wir können mit den Bürgermeistern und den Gemeinderäten verkehren. So war es vermittelbar bei uns. Vorher war das ein Veto, diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit irgendjemandem Beamten, da das kommt nicht in Frage. Wir verkehren nur mit Stuttgart, weltfremd, denn die Probleme, die liegen hier auf der unteren Ebene. Und der demokratische Aufbau war in meinem Erleben der Schlüssel für uns, überhaupt mitzumachen. Und da hat man sich gegenseitig die Hand geben können. Man hat auch Verständnis aufbringen müssen für die komischen Schweizer direktdemokratischen Einrichtungen, aber das hat man gemacht. Man hat sich verständigt unter gewählten Persönlichkeiten. Das war der Schlüssel.
Die strukturellen Voraussetzungen sind jetzt da schon gegeben, aber dieses Wir-Gefühl stellt sich nicht von alleine ein. Und ich glaube, jetzt, gerade nach Corona, sollte man vielleicht nochmal neues Momentum schaffen, neue Initiativen, gerade zwischen den Kommunen Deutschland und Schweiz. Ich meine, Deutschland hat mit Frankreich auch den tiefen Graben überwunden, weil so viele Städtepartnerschaften da waren, weil man in Familien gegangen ist im anderen Land, weil man sich ausgetauscht hat. Und jetzt nochmal da anzusetzen und zu sagen, was können wir eigentlich auch nochmal tun auf dieser Ebene, wo sich Menschen begegnen? Ja. Wie jetzt ist fest, ich nehme das jetzt nochmal in Laufenburg bei der Einweihung, wo man sich begegnet und wo man sich austauscht. Ich glaube, die Strukturen, die sind durchaus da. Da muss man vielleicht nochmal schauen, was kann man noch erleichtern, jetzt auch im Zusammenhang, ob das jetzt im Bereich Sozialversicherungen sind. Das Thema, was uns sicherlich auch die nächste Zeit beschäftigt, das ist Homeoffice von Grenzgängern und wie sieht dann die Besteuerung aus. Klingt alles sehr harmlos, ist aber recht kompliziert. Also die Arbeitswelt verändert sich, wie passen wir das auch der Zukunft an? Aber gleichzeitig dieses Verständnis zu haben von einem Wir-Gefühl, wir alle Mannen, ja? Wir alle Mannen in dieser Raumschaft, wir halten zusammen. Und ich glaube, das könnte nochmal ein neuer Start sein, auch nach Corona, dass man sich überlegt, wie organisieren wir auch Begegnungen und Austausch auf unterschiedlichen Ebenen, politischer Ebene, kultureller Ebene.
Ich nehme den Ball gerne noch auf. Wir müssen aber auch zugeben, dass hier Chancen verpasst wurden, etwa die Auseinandersetzungen über die Lohngleichbehandlung. Letztlich dann den gewerkschaftlichen Widerstand in der Schweiz gegen das Rahmenabkommen. Da ist eine Chance verpasst worden, hier unter anderem am Hochrhein in grenzüberschreitenden Gesprächen mit Baden-Württemberg das wirklich zu einer Lösung zu führen. Nicht nur sich gegenseitig Steine anzuwerfen, sondern das hat man zu wenig intensiv gemacht. Ich bin völlig einverstanden, wir müssen jetzt ein Mehreres tun. Bei uns ist die Pandemiegrenze relativ harmlos durchgesetzt worden. Wenn Sie daran denken, wie die Verhältnisse an der deutsch-französischen Grenze waren in den Pandemiezeiten, Sie haben mir was sehr gut gemacht hier, sehr gut gemacht. Und wir müssen weiterbauen hier. Beispielsweise ein Vorschlag, den ich schon x-mal gemacht habe. Es müsste eigentlich jeder Volksschüler einmal in seiner Volksschulkarriere eine Schulreise aus der Schweiz auf den Schwarzwald und aus dem Baden-Württembergischen auf die Habsburg machen. Das müsste doch, so muss man mit konkreten Beispielen kommen, statt immer nur aufs Rütli zu reisen.
Weißt du, wenn ich in Vorträgen gesagt habe, Baden-Württemberg ist wirtschaftlich ungefähr so wichtig wie ganz Frankreich. Du hast es vorher angedeutet.
Bösartige Zwischenmeldung. Stuttgart ist nicht Baden-Württemberg. Ist jenseits des Gebirges. Mein Großvater ist hier unweit der Grenze aufgewacht, hat mir immer gesagt, jenseits, das sind die Nachbarn. Nördlich des Schwarzwalds, das ist Deutschland.
Aber ich meine, der alemannische Raum, wenn du sagst, es wäre gut, wir könnten ein Wir-Gefühl entwickeln. Das betrifft Baden, die Nordschweiz. Aber es betrifft auch das Elsass. Und dort sind deine demokratischen, sagen wir mal, dezentralen, gewählten Körperschaften in der Politik nicht so vorhanden, wie sie in Baden-Württemberg sind. Oder Vorarlberg. Oder, ich meine, Liechtenstein gehört ja auch irgendwie dazu. Was sind denn eure Erfahrungen gegenüber diesen anderen Alemannen? Gibt es das überhaupt oder sind die einfach weit weg?
Ich glaube, wenn man sich in die Historie einliest oder wenn man die Historie sich nochmal vergegenwärtigt, der alemannischen Geschichte oder der Alemannen, dann ist es eine wesentlich größere Raumschaft, wie wir es hier vielleicht am Hochrhein und wie Herr Fischer gerade das beschrieben hat, empfinden. Man empfindet es als Nachbarn, aber nicht mehr unbedingt als Alemannen. Das geht, die Alemannen, so meine gefühlte Wahrnehmung bei den Alemannen geht auf der deutschen Seite für mich so bis Bodensee und noch ein Teil des Bodensees. Und die sprechen dann Seeschwäbisch, aber wenn es dann richtig Schwäbisch ist, dann hat man schon so eher den Eindruck, dass, obwohl es historisch...
Ja, bei Bregenz und Feldkirch spricht man Alemannisch.
Alemannisch sprechen tut man schon, aber das Empfinden, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr eingegrenzt in der Raumschaft. Und um aber dieses Wir-Gefühl in dieser Region herzustellen, ist es wichtig, diese Beziehungen zu intensivieren, weil es ist ja, man sagt das jetzt auch in dem Zusammenhang, man hat ja immer gedacht, wenn Handel betrieben wird, dann kämpft man nicht gegeneinander. Ja? Baden-Württemberg, Schweiz, wir haben intensive wirtschaftliche Beziehungen, wir haben auch mit Österreich Beziehungen, wir sind im Tourismus natürlich, wir konkurrieren auch mit anderen, ganz anderen Weltregionen. Und ich finde, wir haben hier was zu bieten. Insofern glaube ich, ist es nochmal wichtig, diese Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Also es gibt die Alpenkonvention, das sind dann die Österreicher, die Schweizer, Liechtenstein, Slowenien ist noch dabei, Bayern. Da arbeitet man zusammen. Es gibt ja unterschiedliche Gremien, die da sind, die man durchaus auch mal mit einbeziehen kann. Es gibt die deutschsprachigen Ministertreffen, immer wieder auch.
Die genannte Germanophonie.
Genau, und insofern... Ja, ist noch schwierig, vielleicht vom Kern her der Alemannen, des alemannischen Gefühls hier am Hochrhein, das nochmal in eine größere Raumschaft, wo es tatsächlich ja auch alemannisch, wo es Alemannen gibt und alemannisch gesprochen wird, dass man das mit bewusst macht, wie ich es am Anfang gesagt habe, und auch belebt.
Das würde jetzt praktisch heißen, dass man sich auch gemeinsam um die Zukunft der grenzüberschreitenden Beziehung, der Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU bemüht. Also das Rahmenabkommen ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, sondern das ist eine Aufgabe, die jetzt gelöst werden muss. Und man kann auch beidseits des Rheins sich gemeinsam darauf besinnen, welche Elemente jetzt geschaffen werden müssen, damit wir die Probleme lösen. Wir können dann sowohl in Brüssel wie in Bern vorstellig werden. Aber ich würde es eigentlich als wesentlich betrachten, wenn wir versuchten, hier Brücken zu schlagen, nicht nur von Identität zu träumen.
Von schweizerischer Seite geht es doch vor allem auch darum, dass die Kantone hier aktiv werden. Ich sehe keine Bereitschaft, so zu denken in Bern. Ich sehe sie hier in den Kantonen. Und ich glaube, wenn es darum geht, gerade das zentrale Problem, nämlich EU-Außengrenze, die alle nordschweizerischen Kantone betrifft, zu überwinden in der Frage Rahmenabkommen und was dann danach kommen kann, dann glaube ich, werden dann vor allem diese Kantone gefordert. Und da sehe ich an sich auf eidgenössischer Ebene zu wenig Dynamik, dass die mal sagen, Moment mal, wir sind an der Grenze, wir müssen das überwinden. Da sehe ich keine Gemeinsamkeit, dass die das gemeinsam angehen. Im Ständerat beispielsweise. Eine Gruppe der Nordkantonen, die sagen so, jetzt gehen wir der Lösung an.
Ist meines Wissens nicht vorhanden. Gab es auch früher nicht. Es gab mal einen Impuls damals von Außenminister Burkhalter in dieser Richtung, aber der ist völlig eingeschlafen. Völlig eingeschlafen. Und damit hat man auch eben das Potenzial nicht ausgenutzt. Man hätte früher zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg, zwischen der Schweiz und Bayern zusammenarbeiten können. Vielleicht auch mit Hilfe des Botschafters in Berlin oder in Bern. Das haben wir nicht gemacht. Und ich will nicht über die Vergangenheit jetzt herfallen, sondern sagen, wir versuchen wir doch das Potenzial für die Zukunft zu nutzen. Selbstverständlich geht es um die großen Fragen der internationalen Zusammenarbeit in Europa. Die liegen auf dem Tisch, das ist schon klar. Aber da sind sie ja nicht Selbstzweck. Auch Schengen ist nicht Selbstzweck, sondern ist dafür da, dass es funktioniert im Zusammenleben über den Rhein. Und da sollten wir vermutlich aktiv werden. Das ist ein Impuls, der vielleicht von deinem Podcast ausgehen kann.
Ich war kürzlich im Elsass tatsächlich und es gab einen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich. Es gibt da quasi beim Auswärtigen Amt angedockt eine grenzüberschreitende Kommission. Und unter anderem gibt es ja auch die Frage, wie verbindet man mit Zugverbindungen, welche Zukunftsvisionen hat man? Und da ist zum Beispiel Fessenheim und die Nachnutzung des Fessenheim-Geländes. Was kann man für Zukunftsperspektive da bieten?
Atomkraftwerk.
Und es gibt eine Studie dazu. Und sowas könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, Deutschland-Schweiz, beziehungsweise auch Baden-Württemberg-Schweiz, dass man auch sagt, wie könnte denn die Zukunft dann aussehen? Man muss sich dann aber mal zusammensetzen. Man muss die Leute dann auch an den Tisch bringen. Ich glaube, wir haben gesagt, strukturell fangen wir nicht bei Null an. Wir haben die Hochrheinkommission, man kennt das Gegenüber. Aber warum machen wir vielleicht nicht mal sowas wie einen Alemannengipfel? Wo man alle zusammen mal an einen Tisch holt, sich überhaupt mal kennenlernt. Ist immer gut, wenn man weiß, wer ist der Stadtamann in Aarau und wer ist Bürgermeister oder Oberbürgermeister in Waldzutingen oder wo auch immer. Und dass man mal sagt, was sind die Themenbereiche, die uns in Zukunft oder jetzt gerade beschäftigen nach Pandemie? Wo wünscht man sich ein gemeinsames Vorgehen? Und dann auch nochmal möglich aufzeigt, welchen Mehrwert würde das auch nochmal bringen. Weil dieser Mehrwert, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, das motiviert doch viele Menschen und schafft vielleicht nicht gerade Identität, aber eine gewisse Akzeptanz in so einem Raum. Und das ist eine gute Voraussetzung für diesen alemannischen Raum.
Ja, dass vielleicht nur dadurch so etwas wie ein Biergefühl entstehen kann. Aber seien wir ehrlich, es gibt alle diese Initiativen und die müssen verstärkt werden. Und im besten Fall ist es ja so, nicht, dass man eine gemeinsame Identität heute hätte, sondern dass man verschiedene Initiativen hat und im besten Fall klebt man dann noch das Etikett alemannisch dran. Nicht? Also ich habe dem Winfried Herrmann, dem Verkehrsminister, vor 12 Jahren vorgeschlagen, macht man doch genau das, was du sagst, und das dann aufgenommen, gesagt, ja, eine Verkehrskonferenz, und er sagte dann, nennen wir sie die alemannische Verkehrskonferenz, also Baden-Württemberg mit dem Kanton, ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber das ist so, sagen wir mal, die Ebene, wo diese Idee einer alemannischen Gemeinsamkeit irgendwie abgehandelt wird, ja, ein bisschen als Etikette, weil diese Identität, wie man sich vorstellen könnte, von ja, Liechtenstein, Vorarlberg, Baden, Nordschweiz, Elsass, kaum, dass sie irgendwie konkret existiert. Aber wie gesagt, was du vorher, Thomas, aufgebracht hast mit der Überwindung der Probleme an der EU-Außengrenze. Mhm. Ich meine, muss sich dieses Wort auch mal in der ganzen Bedeutung klar werden. Mit Problemen, wie du sie genannt hast, Rita, mit Homeoffice von Grenzgängern, die dann nicht Grenzgänger sind, sondern zu Hause arbeiten, aber für eine Firma in der Nordschweiz. Ich glaube, diese Notwendigkeit, etwas zu tun, sehe ich vor allem in der Nordschweiz.
Das mag sein, aber wenn wir jetzt die Gelegenheit haben, eine Staatssekretärin der Bundesrepublik Deutschland am Tisch zu haben, dann müssten wir, glaube ich, die Bitte formulieren, dass man darauf drängt, dass auch die deutschen Bundesländer ermuntert werden, soweit sie es nicht tun, eben Initiativen zu ergreifen und den Handschlag zu üben. Schweizerischerseits auch, aber das ist nach meiner Beobachtung einigermaßen im Gang durch die Konferenz der Kantonsregierungen, die viel aktiver ist als Bundesbern, auch in diesen Bereichen. Auch in diesen Bereichen, also die Initiative ist schon vorhanden.
Es gibt keinen Ministerpräsident in Deutschland wie Kretschmann,
natürlich,
der so oft in der Schweiz war und sich wirklich darum bemüht. Also ich sehe eher die Frage in Bern.
Das ist aber Bundesbern.
Genau.
Also ich glaube tatsächlich, eine Gemeinsamkeit, eine weitere ist, wir sind beides föderale Staaten. Also wir haben einen Föderalismus und ist aber tatsächlich so, dass der Ministerpräsident Baden-Württemberg sehr regelmäßig und erst gerade jetzt wieder in der Schweiz war, vielleicht kann man auch mal da anknüpfen, zu sagen, es ist nicht nur ein Höflichkeitsbesuch, sondern wir haben ja durchaus Themen, die uns gemeinsam beschäftigen und das tatsächlich in die Umsetzung geht. Wie geht man jetzt auch damit? Weil Ministerpräsident kann das dann nachher auch in der Ministerpräsidentenkonferenz oder über seine Kanäle auch einspeisen und sagen, ich habe so und so viel, 55.000 Grenzgänger, wir brauchen eine Lösung für dieses Problem.
Tut er auch.
Und das ist für uns schon wichtig. Oder wir haben jetzt ein Entlastungspaket im Rahmen dessen der Energiepreise und des Ukraine-Kriegs. Da kriege ich natürlich auch Fragen, was bedeutet das für Grenzgänger? Wie wird das auch technisch abgewickelt, wenn bei uns der Arbeitgeber diese Entlastungspauschale quasi übers Einkommen mit ausbezahlt, aber der Schweizer Unternehmer wird dem Deutschen das nicht auszahlen. Also es sind so technische Dinge, die aber gelöst werden müssen und wo es natürlich nachher im Alltag bei den Menschen entweder ein größerer Frust gibt oder sagt, die können gut miteinander arbeiten, die lösen es. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass in diesem Alltag die Menschen also das Gefühl haben, die arbeiten zusammen, da kommt was Gutes dabei raus für uns, ganz konkret, ganz pragmatisch. Und wenn wir jetzt diese Situation haben, gerade auch nach dem Besuch von Ministerpräsident Kretschmann, dann finde ich es schon auch wichtig zu sagen, was bedeutet das jetzt für unsere Region hier, den Aargau, dem Hochrhein, der Bodenseeregion, wo können wir da anknüpfen und wo muss man weiterarbeiten?
Also ich glaube, das ist wie ein Schlusswort, Rita. Das ist, wo können wir anknüpfen, wo können wir weiterarbeiten? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und da gäbe es viel zu tun. Und ich bin etwas skeptisch, ob man in der Vergangenheit wirklich das Potenzial ausgeschöpft hat. Man kann nur die Hoffnung äußern, dass man es hier in der Region jetzt wirklich vorantreibt. Denn es ist sehr dringend. Ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne.
Danke.
Mich auch.
Danke.
Vielen Dank.
Ja.